Der Predigtext steht bei Josua im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 21 und ist überschrieben mit die Kundschafter in Jericho. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sich auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Furten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge, dass euch nicht begegnen, die euch nachjagen. Und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln dein Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in dem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ans Fenster.
Ja, was war da los in Jericho? Ich glaube, die meisten von euch kennen diese berühmte Geschichte, die dann kurze Zeit später kommt, wie die Mauern von Jericho einfallen. Aber diese Vorgeschichte ist nicht weniger wundersam, wunderbar, aber auch merkwürdig, anstößig. Historisch kann man das immer nur schwer einordnen, aber wir wollen uns da hineinfühlen. Was war denn da los in dieser Begegnung? Und darum möchte ich einen dieser Kundschafter, die nach Jericho eingingen, mal indirekt zu Wort kommen lassen. Das bin quasi ich jetzt gerade. Also uns war das auch nicht so klar, warum Josua uns da hineingeschickt hat in diese große Stadt. Was sollten wir denn da? Hat er etwa gedacht, wir finden einen Geheimeingang oder Ausgang, um in diese Stadt hineinzuschleichen? Oder dass wir uns da irgendwo verstecken, um da nachts dann heimlich das Stadttor zu öffnen? Nein, also das war alles Quatsch. Im Nachhinein glaube ich tatsächlich, dass das von Gott so gewollt war. Das war eine Lektion für uns, vielleicht sogar für unser ganzes Volk. Darum diese Geschichte. Dass wir etwas verstehen von dem, wie Gott handelt. Na, auf jeden Fall gehen wir in diese Stadt hinein und horchen uns ein bisschen um. Wir haben ein bisschen Mühe mit der Sprache, aber es geht. Und da, was wir hören, das hat uns doch sehr beruhigt. So bei den Gesprächen auf dem Markt, da geht es immer um das Volk Israel. Und die Leute haben Angst. Angst vor uns, das ist ja erstmal beruhigend. Ne? Und denken, oh, was wird das hier? Und wenn die uns auch überfallen, wie die anderen da im Süden und erobern. Und andere haben aber gesagt, ah, Quatsch hier, wir haben doch super starke Mauern. Was soll denn uns passieren? Also, beide Stimmen waren zu hören. Und dann aber, als wir so am Lauschen waren, merken wir so, wie die Leute uns ein bisschen merkwürdig angucken. Wir haben nur sehr wenig gesagt, nur den einen mal so angesprochen und so, aber die merken anscheinend, wir sind Fremde. Oh, das könnte hier brenzlig werden. Also, wir müssen irgendwo hin, dass wir hier aus dem Blick kommen. Also sind wir rein in das nächste, die nächste offene Tür. Wir dachten, so ein Gasthaus. War auch so eine Art Gasthaus, aber ihr habt gerade die Geschichte gehört. Das war mehr als auch ein bisschen anderes Etablissement. Und diese Wirtin, die war ganz tough drauf so, ne, sagte, na, wollt ihr was trinken oder wollt ihr noch was anderes? Ja, das war uns alles ein bisschen peinlich, aber als wir merkten, wie sie aussah und so, da wussten wir, was sie meinte. Mein Kumpel wurde schon ganz rot, aber wir haben dann gesagt, egal. Wir wollten jetzt gar nicht mehr lange reden, wir dachten, wir müssen hier wieder raus, aber wir hatten uns ja gerade hier geschickt versteckt. Und da war aber draußen ein Lärm. Und sie guckt sich um oder sie geht da raus und dann hören wir schon die Stimme. Ja, Wächter vom König. Hier sind Spione. Und sie kommt wieder rein und sagt, wir sind schon ganz panisch und denken, wir müssen hier raus. Wo ist das Fenster? Zum Fenster hin, aber da ging es mega tief runter. Das Haus war genau an der Stadtmauer und da ging es runter bis unten in den tiefen Graben da rein. Da wären wir nicht heile runtergekommen. Und sie sagt, los, hoch aufs Dach. Und dann gehen wir da hoch auf die Treppe, so eine Art Leiter da hoch. Und dann hören wir, wie sie unten mit den Wachen spricht. Aber wir verstehen nichts. Wir haben uns versteckt, da oben war so Flachsstängel zum Trocknen, die wurden so in der Sonne gedörrt, haben wir uns runter versteckt. Wer weiß, ob die da alles durchsuchen. Und da haben wir ausgeharrt. Irgendwann waren die Stimmen nicht mehr zu hören, aber wir wussten nicht, was los war. Erst lange, lange Zeit später kommt sie hoch zu uns und redet mit uns. Und erklärt uns, dass sie glaubt, dass unser Gott auf unserer Seite ist und dass darum die Leute Angst haben vor uns. Und dass sie glaubt, dass unser Gott dieses Land auch in unsere Hand gegeben hat. Aber dass sie uns helfen will, damit wir auch was für sie tun, dass wir sie und ihre Familie retten, wenn es soweit ist. Was für eine Geschichte, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir hatten nicht mehr die Zeit, sie zu fragen, was sie denn bewogen hat, zur Verräterin ihres eigenen Volkes zu werden. Ob sie womöglich tatsächlich da auch schon eine Geschichte war, wo sie gedemütigt wurde, enttäuscht von Männern wahrscheinlich auch war, die sie nur ausgenutzt haben oder was immer. Wir wissen es nicht. Aber wisst ihr, was mich beeindruckt hat? Dass, wir konnten es uns vorher nicht vorstellen, aber dass Gott auch in einem solchen Umfeld am Wirken ist. Nicht nur in dieser gottlosen Stadt. sondern vielleicht war das die Lektion, die wir lernen sollten. Dass Gott auch hier an diesem Ort am Wirken ist und dass er auch eine solche Frau gebrauchen kann. Dass er auch in ihr, die uns so fern schien von in allem, dass er in ihr Glauben weckt. Ja, aber kann man das denn Glauben nennen? Oder war das mehr Angst? Aber zugleich doch Vertrauen. Setzt alles auf eine Karte. Ja, riskiert ja im Grunde auch mit dieser Aktion erstmal ihr Leben, ohne zu wissen, ob sie wirklich dadurch irgendwas reißen kann. Sie setzt alles auf eine Karte oder auf einen Gott, unseren Gott, ohne ihn doch wirklich zu kennen, oder? Aber der Plan gelingt. Wir Kundschafter wurden gerettet. Und der Strick, mit dem wir da runterklettern konnten, blieb hängen. Und als dann Jericho erobert wurde, wurde sie gerettet mit ihrer Familie. Dass der Strick, dieser rote Strick, war das Zeichen, das Rettungszeichen. Und Rahab wurde einer von uns. Sie hat einer dann aus unserem Volk geheiratet. Sie wohnt bis heute noch mitten unter uns. Und ich glaube, das ist alles kein Zufall, sondern das hat damit auch mit Gottes Lektion zu tun, dass er wohl auch diese Frau nicht nur für uns gebraucht hat, sondern weiter gebrauchen will. Wollen wir mal sehen. Soweit der Kundschafter. Also, noch einmal, historisch wissen wir nicht genau, was da passiert ist in Jericho, wie das alles passt. Aber was wir finden in der Bibel, sind zwei Stammbäume, in denen diese Hure Rahab auftaucht. Und den einen finden wir beim König David. Rahab wird die Ur-Urgroßmutter von König David. Ihr Sohn wird der Boas, der dann die Ruth aus der Ruth-Geschichte heiratet. Insofern zwei Fremde, sie aus diesem fremden Volk und Ruth kam ja auch aus dem Nachbarvolk, zwei fremde Frauen im Stammbaum des Königs. Und dann wird sie noch einmal erwähnt in der ganzen Liste bei den Vorfahren Jesu, denn Jesus stammt ja von Josef her, auch aus dem Geschlecht Davids. Und da muss man sagen, eine solche Vorfahren aus einem fremden Volk, die noch dazu Verräterin wird, noch dazu mit einem so wenig ehrenwerten Beruf, das sucht man sich nicht für seinen Stammbaum aus. Auch wenn man kein König ist, aber erst recht dann. Aha. Das denkt sich auch niemand aus. Gerade auch angesichts dessen, dass das Volk Israel ja gerade viele Jahrzehnte lang, Jahrhunderte lang erpicht darauf war, sich abzugrenzen von seinen Nachbarn. Sogar teilweise Ehen mit Menschen aus den Nachbarvölkern verboten hat. Ja, und darum, dass die beiden in diesem Stammbaum auftauchen, kann nur der Hintergrund sein, dass es wirklich so war. Und so wird deutlich, dass Gott manchmal auf den verrücktesten Wegen handelt. Ja, in den widrigsten Umständen. Und seine Geschichte mit uns manchmal auf sehr krummen Linien schreibt. Und doch, er schreibt sie, auch mit uns. Insofern könnten wir jetzt fragen, was heißt diese Geschichte für uns? Was ist dein Jericho? Was ist die Situation, die dir Angst und Sorgen macht? Wo du nur Mauern siehst und unüberwindbare Hindernisse? Wo keine Lösung in Sicht ist, eine Situation, in der du denkst, ich bin hier falsch. Ich würde am liebsten meinen Kopf irgendwo in den Sand stecken, wenn denn einer da wäre und nicht nur, ja. Wir leben ja nicht auf einer frommen Insel. Wir leben mitten in einer Welt, in der vieles vielleicht auch nicht so ist, wie wir es gerne hätten. In einer Welt, in der vieles auch nicht nach Gottes Willen läuft. In der viele Menschen auch gar nicht mehr danach fragen, sondern eben einfach ihr Ding machen. Viele Menschen eigentlich ganz gut ohne Gott leben. Können wir das glauben, dass Gott trotzdem in all dem am Wirken ist? Können wir das glauben, dass Gott auch die Menschen um uns her gebrauchen will? Auch die, wo wir das Gefühl haben, die sind doch weit weg. Wie immer die Menschen drauf sind, denen du begegnest. Sie haben doch auch alle ihre Sehnsüchte, ihre Ängste. Das, was uns als Menschen teilt. Es gab mal ein Lied in den 80er Jahren, ne? The Russians love their children too. Da kann man heute sagen, ein bisschen naiv gedacht, ne, in dieser Friedenssehnsucht. Aber die Aussage ist immer noch wahr. The Russians love their children too. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen bei all dem Kriegsgeschrei, das immer noch so im Raum ist. Und selbst im Kleinen, wo wir Menschen begegnen, das sind Menschen, die in der Regel auch ihre Kinder lieben. Ausnahmen kennt Denise genug. Ne? Und andere. Aber das sind Menschen mit ihren Sehnsüchten. Und ich arbeite so gerne in der Notfallseelsorge, wo das manchmal wirklich schwer ist, Menschen da wirklich in diesen extremen Krisensituationen zu begegnen. Aber da erlebe ich Menschen wirklich mal ungeschminkt. Ne? Nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es mitten in der Nacht ist, sondern wirklich ohne die bürgerliche Fassade und Maske. Wenn wirklich alles am Brennen ist. Und dann zu sagen, da ist jemand in dieser Nacktheit, in diesem, was immer da gerade Schreckliches passiert ist. Aber dann zu erleben, Gott ist da. Auch wenn das Menschen sind, die oft vielleicht sogar weit weg sind von allem. Aber Gott ist da in der Situation. Da passiert immer wieder Unglaubliches. Ja. Wenn man Menschen so wahrnimmt, ungeschminkt, mit ihren Aggressionen und Emotionen und dann zu erleben, aber Gott kommt da hinein. Können wir uns das vorstellen, dass Gott unter solchen gottlosen Umständen am Wirken ist? Oder gerade auch durch solche Menschen, gegen die wir manche Vorbehalte haben? Ich denke, wir haben sicherlich an vielen Stellen genug Gründe, warum wir uns abgrenzen von Menschen und Vorbehalte haben, die nicht nur Vorurteile sind. Menschen, die, wo wir gar nicht wissen, was sie eigentlich glauben oder wie auch immer. Manchmal haben wir vielleicht gerade bei denen, die auch glauben, aber eben so anders ticken als wir, das Gefühl, wir müssten uns distanzieren von ihnen, weil wir uns für sie entschuldigen müssten. Vielleicht müssen die das, meinen die das, haben die ein ganz ähnliches Gefühl bei uns. Ja. Weil da Menschen sind, die das manches so viel enger sehen als wir oder die Bibel so anders auslegen oder so andere moralische Maßstäbe setzen oder was immer. Aber können wir uns vorstellen, dass Gott auch da am Wirken ist, wo es vom äußerlichen Verhalten her gar nicht danach aussieht? Es wäre spannend, über diese Geschichte jetzt mit euch ins Gespräch zu kommen. Aber ich möchte euch einladen, das mit einem Kaffee zu tun. Zu sagen, wie war das eigentlich bei dir? Warum sitzt du heute hier? So hat Sarah ja heute begonnen. Ne? Warum sitzt du heute hier? Waren da Dinge in deinem Leben? Wie war das am Anfang deines Glaubenslebens? Und keiner von euch ist ja, ne, so auf die Welt gekommen, wie er heute hier sitzt. Was war da am Anfang? Waren da auch Ängste oder Sehnsüchte? Oder was immer? Wo war der Punkt, wo Gott dich angesprochen hat? Wo da nur so ein Blitzlicht war oder so irgendwas? Da ist doch was. Ja? Darum liebe ich so sehr die Arbeit mit euch Konfis, obwohl ihr mir manchmal echt auf den Sack geht. Ja? weil einfach zu sehen, dass ihr wirklich da, ihr seid an vielen Stellen noch sehr am Anfang mit euren Fragen, aber dann zu sehen, welche ehrlichen Fragen ihr habt, ne? Und wo ihr wirklich auch manchmal sehr kritische Fragen habt, und das ist gut. Ja? Die sollen ihren Raum haben. Keine Frage. Und das darum, keine Frage geht mir auf den Sack, Entschuldigung für den Ausdruck gerade. Das ist nicht wahr. Nein, sind die anderen Dinge, ne, die da manchmal etwas stören, das wisst ihr ja. Nein, also, keine Frage ist unwertvoll, weil es so wichtig ist, dass ihr mit euren Fragen vorkommt. Ja? Denn da sind wir bei der Rahab. Wir wissen nicht, was das in ihr ausgelöst hat und warum da plötzlich etwas war, dass sie so einen Schritt gehen konnte. Aber es hat irgendwo mit angefangen. Und vielleicht wäre es spannend, wie gesagt, sich beim Kaffee nicht über das Wetter zu unterhalten, sondern darüber, wie hat das eigentlich bei dir angefangen? Wie kommt es, dass du heute hier bist? Ja. Keiner von uns ist als fertiger Christ vom Himmel gefallen, aber wir haben doch eine großartige Verheißung, die uns Mut machen will, dass wir noch viel mehr als das Volk Israel Grund haben, uns nicht abzugrenzen gegenüber anderen. Und das ist die Verheißung von Paulus, und das geht eben über diesen Text hinaus. Die Verheißung, die er den Galatern mitgibt. Durch den Glauben seid ihr alle Gottes Kinder in Jesus Christus. Den Satz möchte ich euch heute mitgeben. Das ist unsere Verheißung. Durch den Glauben seid ihr alle Kinder Gottes in Jesus Christus. Durch das, was Jesus Christus getan hat, durch das, was er an euch getan hat, nicht durch, was wir immer geleistet haben. Ja? Und natürlich kann man jetzt fragen, ja, glauben die anderen denn richtig und so weiter? Und genau das ist das Thema. Wenn das euch beschäftigt, die Frage, dann lest mal den Galaterbrief. Weil da ging es darum, dass natürlich da Menschen waren, die auch fest im Glauben standen, aber an vielen Stellen meinten, sie müssten sich abgrenzen und sagen, so und so müssen sie es definieren, was richtig ist. Und dann wurde es so gesetzlich. Und darum setzt Paulus diesen markanten Satz. Durch den Glauben seid ihr Kinder Gottes. Durch Jesus Christus. Gegen alles definieren, was richtigen Glauben ausmacht, setzt Paulus dieses Signal. Und das, würde ich sagen, und da komme ich jetzt zurück, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Auch da, wovon Jesus ja noch nicht die Rede ist im Alten Testament, aber da ist schon dieser rote Faden da. Oder hier ist es das rote Seil, das hier gesetzt wird in der Geschichte. Sie hat dieses rote Seil gesetzt. Was immer sie da genau geglaubt hat, sie hatte erkannt, bei dem Gott Israels ist Rettung. Und darum hatte sie dieses Rettungsseil ergriffen. Und darum wurde dieses Seil, das sie den armen Männern zur Verfügung gestellt hat, auch ihr Rettungsseil. Und was immer da im Vorfeld in ihrem Leben schiefgelaufen ist, sie hatte dieses Vertrauen, bei Gott finde ich Zuflucht. Sie hat diesen Vertrauensschritt gemacht. Und so können wir sagen, ja, sie ist ein Kind Gottes geworden. So will Gottes Geist Herzen berühren. Vielleicht in ganz vorsichtig tastenden Schritten, aber so will er Herzen berühren. Und so dürfen wir hineingehen mit dieser Gewissheit, wir sind Kinder Gottes und dürfen den anderen begegnen. Vielleicht sind da tatsächlich, wissen wir nicht genau, was da ist. Vielleicht sind es erstmal nur vorsichtig tastende Schritte, wie kann es sein, dass hier in diesem Glauben mein Schmerz gestillt wird oder meine Sehnsucht. Und solche Fragen sind manchmal auch sehr hinter sehr kritischen Fragen verborgen. Aber ich wünsche euch, das zu entdecken, dass Menschen sehr wohl da kommen, die ihre Fragen haben. Und entdecken, es gibt einen Weg, der trägt. Und einen Weg, der Halt gibt, wenn alle meine selbstgebauten Mauern ins Wanken geraten. Ja? Und das können wir von Rahab lernen. Und dann entdecken, ich kann voraussetzungslos dieses Seil ergreifen. Ich kann seine Hand ergreifen. Sein Geist macht mir deutlich, du bist ein Kind Gottes. Du bist gerettet. Du bist mein. Bis in Ewigkeit. Das ist unsere Identität. Amen.